Platz 16 mit laut vorlesen, weil ich dachte, ihr sagt das alle zusammen, ist übrigens mein Konfirmationsspruch. Das heutige Wort der Predigt steht in Psalm 103. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Psalm 103, die Predigt geht über die ersten 5 Verse, aber ich möchte gern den ganzen Psalm lesen. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Der königliche Psalmist David schrieb in seinem Leben viele Psalmen. Zum Beispiel, als er in tiefster Not und Bedrängnis war, schrie er nach Gott. Oder auch als sein Herz voll Reue war und seine Buße in Worte formulierte. Gott hatte ihm immer wieder geholfen und war ihm gnädig. So durfte David auch immer wieder Gott von ganzem Herzen loben. Wir Christen loben nun denselben Gott und beten denselben Gott an und singen ihm Lieder. Was ist so besonders an dem Lobgesang des Psalmisten? Wieso sollten wir seine Art zu loben benutzen, heute noch, in dieser modernen Zeit? Haben wir nicht genügend moderne Lieder und moderne Gebete, mit denen wir Gott loben und verherrlichen können. Die Psalmen und eben auch dieser Psalmenabschnitt der heutigen Predigt sind doch in einer viel zu altertümlichen Sprache. Wer soll denn das von ganzem Herzen nachbeten können? Aber ist das wirklich so? Steckt nicht gerade in den Psalmen eine tiefe Erkenntnis über das eigene Ich, über die Beziehung und Einstellung zu Gott? In dieser Weise werden wir es in modernen Liedern wahrscheinlich nicht oft singen und lesen können. Denn der Psalmist schöpft dieses Lob, diese Erkenntnis über sich und über Gott, nicht aus sich heraus. Er schöpft dieses Lob aus Gott. Gott hat es ihm gegeben. Petrus sagt später in Apostelgeschichte 2, Vers 30, da er, David ist hier gemeint, nun ein Prophet war. Ja, Jesus selbst sagt über David aus, dass der Geist Gottes aus ihm sprach. Gott spricht also in diesem Psalm direkt zu uns, zu unserer Seele. Und so wirkt er wiederum in uns, sodass wir Gott recht loben können. Der Heilige Geist und der König und Prophet David fordert sich nun selbst zuallererst auf und uns, Gott, zu loben. Ja, die Aufforderung selbst ist schon ein Lob Gottes, welches uns David und der Heilige Geist in den Mund legt. Dabei werden zwei Dinge in den ersten fünf Versen deutlich. Lobe Gott von ganzem Herzen und zweitens, lobe Gott und wisse warum. Sei dir bewusst, wieso. Anders ausgedrückt, lobe Gott von Herzen und wisse warum. Und das ist die Überschrift der heutigen Predigt. Der erste Punkt, also lobe Gott von Herzen. Wer mitschreiben möchte, lobe Gott von Herzen. Möglicherweise bejubelt David hier im Psalm 103 Gott, weil er ihn gerade aus dem Elend errettet hat, was man noch im Psalm 102 deutlich merkt. Dort heißt es nämlich in den Versen 6 und 7, vor meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste. Ich bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Fühlt er sich hier noch schwach, wie ein Käuzchen, so spricht er im fünften Vers von Psalm 103 schon von einem kräftigen, jungen Adler. Beide Male nutzt er ein Vogelbeispiel, wodurch man die beiden Psalmen durchaus in Verbindung bringen könnte. Doch der Psalmist fängt sein Lob nicht mit einer Begründung an, wieso es ihm jetzt besser geht als in Psalm 102. Nein, er gibt sich selbst zuerst den Befehl, lobe Gott, meine Seele. Er will Gott aus seinem Innersten heraus preisen. Von ganzem Herzen würden wir heute sagen, weil wir in der heutigen Zeit uns unsere Seele vorstellen, als wäre sie in unserem Herzen. Wir versinnbildlichen das. Doch damals für die Israeliten war die Seele gleichzeitig Körper. Die ganze Seele war ganzer Körper. Zum Beispiel lag das Gewissen in den Nieren. Ganz oft lesen wir auch in den Psalmen, dass über die Nieren gesprochen wird. Sie werden oft erwähnt. Mit jeder Faser also seines Körpers, mit jedem Gedanken seines Verstandes will der Psalmist Gott loben. Das ist sein Wunsch, das ist ihm wichtig. Das ist ihm so wichtig, dass er seine Aufforderung gleich noch einmal wiederholt. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. David will uns deutlich machen, Gott muss beständig gepriesen und angebetet werden. Und zum anderen, dieses soll aus tiefen innerem Verlangen heraus geschehen und das ganze Menschsein umfassen. Der Psalmist rahmt den ganzen Psalm mit diesem Befehl, Gott zu loben, ein. Auch im letzten Vers. Warum dieser Nachdruck, diese ständige Wiederholung? Und David ist ehrlich und er ist sich seiner Vergesslichkeit und seiner Trägheit des Herzens bewusst. Noch etwas fällt an dieser Stelle auf. David weiß auch, dass der Name des Herrn heilig ist. Er muss ihn gleich am Anfang nennen. Auch wir Christen beten im Anfang des Vaterunsers, geheiligt werde dein Name. David spricht Gott auch direkt bei seinem heiligen Namen an, Jahwe. In den meisten deutschen Bibeln wird dieser heilige Name mit Herr übersetzt, wobei dann jeder Buchstabe großgeschrieben wird. Was ist der Grund, Gott zu loben? Na, weil ihm die Ehre gehört. Aber warum gehört Gott nun die Ehre? Weil er uns hilft in unserem Leben, wie in Vers 2 beschrieben. Weil er uns heilt, Vers 3. Weil er uns krönt und uns mit Gutem beschenkt, Vers 4 und 5. Gewiss auch darum. Aber diese Dinge verdeutlichen und geben nur das Handeln an Gottes am Menschen. Aber Gott gehört nicht nur die Ehre für das, was er für uns Menschen tut. Gott gehört die Ehre einfach, weil er Gott ist. All das, was und wie Gott ist, schwingt in seinem heiligen Namen mit. Gottes Wesen in seiner ganzen Fülle auszuleuchten und zu ergründen, ist uns Menschen jedoch nicht möglich. Aber was wir dank der Bibel, Gottes Wort, wissen dürfen und worauf wir vertrauen dürfen, ist, dass Gott souverän ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Niemand ist größer als Gott. Niemand ist vollkommener. Niemand ist gerechter und treuer. Und was wir heute im Besonderen hören werden, niemand ist barmherziger als unser gnädiger Vater im Himmel. Über uns Menschen steht demgegenüber in Römer 3, Vers 23, denn alle, und hier sind alle Menschen gemeint, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und deshalb gebührt nur ihm alleine Gott Anbetung und Lob. So wird schon im Anfang des Psalms deutlich, was es bei dem Lob Gottes, dass es bei dem Lob Gottes nicht einfach darum geht, Gott für die Erlösung aus weltlichem Elend zu loben, sondern sein Lobpreis geht tiefer. Es geht nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern um ein bewusstes, von Herzen kommendes Bekenntnis und Lob und Anbetung. Und weil es von Herzen kommt, kann und wird es nicht nur bei einem verbalen Lob bleiben. Dieser Lobpreis Gottes sollte in unserem und durch unser ganzes Leben hindurch erkennbar sein und wiedergespiegelt werden. Paulus schreibt in Korinther, im 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gott die Ehre geben. Gott die Ehre geben beschränkt sich eben nicht nur auf Andacht und Gottesdienst und Lieder, Gebet. Gott die Ehre geben dürfen wir nicht von anderen Dingen in unserem Leben trennen. Wir sollen im besten Sinne des Sinnes Alltagschristen sein, nicht nur Sonntagschristen während des Gottesdienstes. Jede Sekunde leben wir schließlich aus seiner Gnade. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Bissen Brot erhalten wir durch seine Fürsorge. Und darum muss mein ganzes Leben in allen Dingen ihm die Ehre geben, indem ich alle Dinge im Bewusstsein und Dankbarkeit und der Bewusstsein, dem Bewusstsein der Abhängigkeit gegenüber Gott gelebt sein. Und genossen sein. Dabei kann es sich auch um ganz profane Dinge handeln. Erinnern wir uns zum Beispiel an die vergangenen Feiertage über die Jahreswende. Wenn wir zu solchen Gelegenheiten Wein und Sekt trinken und verschiedene Köstlichkeiten zu uns nehmen, dann nicht nur, weil wir Durst haben, nicht nur, weil es gut schmeckt, nicht nur, weil es eben da ist, sondern wir dürfen es in Dankbarkeit genießen. Wir dürfen als Christen wissen, dass Gott auch den Wein den Menschen in seiner Liebe geschenkt hat. Und je mehr wir es, und damit meine ich nicht die Quantität, sondern die Qualität, je mehr und desto besser wir uns also an den Gütern und Gaben Gottes erfreuen, desto besser können wir unseren Dank Gott gegenüber darbringen und ihm die Ehre geben. Und das gilt auch in der jetzigen Passionszeit und Fastenzeit vor Ostern. John Piper, ein amerikanischer Pastor, den hier gewiss alle kennen, drückte das so aus. Wir geben Gott die meiste Ehre, wenn wir uns an ihm am meisten erfreuen und zufrieden sind. Auch wenn wir Gott bitten, uns das Nötigste, die nötigsten Dinge für das Leben zu geben und uns damit zu versorgen, geben wir Gott die Ehre. Denn wir geben durch unser Bitten zu, dass wir nichts zu bringen haben und aus uns heraus nichts vollbringen können. Der Psalmist hinterfragt uns darum auch mit der Aufforderung, Gott zu loben. Loben wir Gott von Herzen? Und wird dieses Lob in unserem Leben sichtbar? Diese Fragen stellen sich gewiss viele Christen am Jahresende, im Rückblick auf das vergangene Jahr. Aber ist das die richtige Einstellung? Gott, der durch den Psalm zu uns spricht, fordert uns doch in den ersten Versen des Psalms 103 dazu auf, ihn von Herzen zu loben. Wenn wir diese Aufforderung ernst nehmen wollen, dann müssen wir jeden Tag, alle Morgen neu, in diesem Bewusstsein leben und Gott auch an diesem Tag in allen Dingen die Ehre geben wollen. Und wenn jemand fastet in dieser Fastenzeit, dann sollte er es auch in diesem Sinne tun und in diesem Sinne fasten und nicht nur aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Für mich als Student heißt das zum Beispiel während des Studiums jetzt besonders auch das alte klassische Griechisch und Platon zu lesen und zu lernen und zu studieren zu Hause wie an der Akademie. Und dabei ihm die Ehre zu geben. Wir müssen uns also fragen, geben wir wirklich Gott die Ehre? Und suchen wir nur unsere eigene Ehre? Und unsere eigene Anerkennung und Lob? Watchman Nee, der umstrittene Prediger aus China, wurde 1903 in einem Elternhaus geboren, in dem ihm nicht die entschiedene Hingabe zu Gott vorgelebt wurde. Das Elternhaus war formell christlich, aber erst durch Gottes Gnade mit 18 Jahren verstand er, worum es geht und bekehrte sich zu Gott. Und er beschrieb diese Wende in seinem Leben mit folgenden Worten. Gott verlangte von mir, dass ich von da an alle meine Fähigkeiten als einem anderen gehörig betrachte. Ich wagte nicht, auch nur ein wenig von meinem Geld oder eine Stunde meiner Zeit oder geistige oder körperliche Kraft zu verschwenden, denn sie gehört nicht mir, sondern ihm. Es war etwas Großes, als ich diese Entdeckung machte. An diesem Abend begann für mich das christliche Leben. Rochmini wusste, dass er alles in seinem Leben aus der Gnade, aus der gnädigen Hand Gottes bekam. Deshalb wollte er auch alles in seinem Leben Gott unterordnen. Er wollte gern ein Leben führen, welches Gott die Ehre gibt. Unser Lob an Gott soll also von Herzen kommen, sich in unserem ganzen Menschsein ausdrücken und dabei bedingungslos seinen heiligen Namen, sein wunderbares Wesen loben. Doch der Psalmist belässt es nicht dabei. Er macht auch deutlich, dass sich Gott dem Menschen mit seinem Wesen, mit seiner Liebe und Treue und Hilfe zugewandt hat. Wir sollen uns der Gnadenerweise Gottes bewusst sein. Wir dürfen sie nicht vergessen. Vers 2 fasst das wunderbar zusammen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit anderen Worten, lobe Gott von Herzen und wisse warum. Und sei dir bewusst, warum. Das führt uns zu dem zweiten Punkt der heutigen Predigt. Lobe Gott mit vollem Bewusstsein. Lobe Gott mit vollem Bewusstsein. Wir sollen Gott im vollen Bewusstsein seiner Gnadenerweise loben. Ja, unser Lob soll uns an seine Gnade erinnern, soll uns seine Gnade bewusst machen. Der Psalmist erwähnt die wichtigste Sache gleich am Anfang bei seiner Aufzählung. Das, was manche Menschen immer wieder so schnell vergessen oder auch gar nicht wahrhaben wollen. Gott schenkt Vergebung der Sünden. Und gerade dadurch heilt er unsere Gebrechen. Wir wissen, nicht jeder gläubige Israelit damals oder auch heute ist kerngesund. Doch am Ende des dritten Verses ist nicht nur von körperlicher Gesundheit die Rede. Den ganzen Psalm hindurch ist erkennbar, dass der Psalmist in jedem neuen Abschnitt den alten aufnimmt und neu weiterspinnt, verdeutlicht, klar macht. Man nennt das im Hebräischen oder generell Parallelismus, der in der hebräischen Schriftsprache sehr deutlich wird. So stehen die Verben vergibt, heilt, erlöst, krönt und sättigt in einer Gedankenlinie. Einerseits durch die dichterische Aneinanderreihung und andererseits durch ihre gleiche grammatische Form. Wenn der Psalmist also von Heilung all seiner Gebrechen redet, dann meint er zuallererst das Gebrechen der Sünde, die Krankheit Sünde. Und so geht es auch weiter in Vers 4. Gott erlöst vom Verderben gerade, indem er uns von der Sündenlast befreit. Und nicht nur das. Luther sagt, Gott wäscht uns nicht nur, sondern schmückt uns auch königlich. Ja, er schmückt uns mit der Krone seiner Gnade und Barmherzigkeit, weil wir, die wir ihn von Herzen loben, seine Kinder sind. In Vers 5 variieren die verschiedenen Bibelübersetzungen. Da kann zum Beispiel stehen, der dein Alter oder Schmuck oder auch Mund sättigt und fröhlich macht. Die Übersetzer sind sich hier nicht ganz einig, welches Wort das richtige ist. Eins steht doch dabei jedoch fest: Gott wird uns mit Gutem, mit dem Richtigen und mit Glück sättigen. Und damit ist wiederum nicht nur das gemeint, was wir in den Augen Gottes für unser tägliches Leben brauchen, sondern in Bezug auf die Sünde ist die Sündenvergebung das Beste und das Richtigste und das Glücklichste, was uns Menschen widerfahren kann und was Gott dem Sünder geben kann. Und jetzt wird es wieder etwas schwierig, da steht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Man könnte auch übersetzen, dass deine Zierde sich erneuert wie der Adler, wie das Gefieder des Adlers. Wusstet ihr, vor allem die Jüngeren, wisst ihr schon, dass der Adler nicht einmal in regelmäßigen Abständen zu einem gewissen Zeitpunkt sein Gefieder wechselt, sich mausert? Beim Adler ist es so, damit er die ganze Zeit seinen schweren Körper in der Luft halten kann und sich aufschwingen kann vom Erdboden. Deswegen hat es Gott so wunderbar eingerichtet, dass der Adler über einen längeren Zeitraum sein Gefieder wechselt. Feder für Feder, Stück für Stück. So hat er immer genügend Kraft, um sich eben vom Erdboden aufzuheben. Ich kann mir gut vorstellen, dass David als König durchaus Adler am Hof hatte und dieses Phänomen kannte. Bezogen auf die Sünde heißt das nun, um zum Text zurückzukommen, Gottes Vergebung der Sünde ist nicht nur einmalig, sondern gilt beständig. Darüber hinaus kann natürlich hier auch gemeint sein, dass der Herr seinen Getreuen auch im hohen Alter Kraft schenkt. So verjüngt sich die Lebenskraft und man wird wieder fröhlich und kann sich aufschwingen zu neuen Taten, wie ein Adler. In den Versen 3 bis 5 spricht der Psalmist somit insgesamt 5 gnädige Wohltaten Gottes an. Wer hat sie noch im Kopf? Seine Vergebung, seine Heilung, Erlösung, Krönung und Sättigung des Menschen. Und diese sind zuallererst die Erneuerung des Geistes, kann und können aber auch die des Körpers beinhalten. Und selbst wenn Krankheit und Gewalt unseren Körper schädigen mögen, unseren Geist können sie nicht berühren. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16 dazu: Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Gottes Treue und Gnade ist unerschütterlich, auch wenn der Mensch untreu ist. Doch worauf gründet sich diese Gnade Gottes? Der Psalmist weiß auch, dass Gott rächen und zürnen muss. Nicht nur um seine eigenen Sünde, sondern auch um der Sünde aller anderen Menschen. Davon spricht der Psalmist jedoch erst in den darauffolgenden Versen 6 bis 13. Doch Gottes Gnade rühmt sich wieder das Gericht. Sie ist eben größer als sein Zorn. Das zeigt sich daran, dass sein Zorn schon getilgt ist. Aber eben nicht durch das Opfer eines unter der Sünde stehenden Tieres oder einfachen Menschen, sondern durch das Opfer von Gott selbst. Er opferte sich in seinem Sohn Jesus Christus. So sehr liebt Gott uns, seine Kinder. In Vers 13 wird dieses Vatersein angesprochen, welches uns auch auf sein Vatersein gegenüber Jesus Christus hinweist. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wir wissen von Christus und seinem uns errettenden Opfertod am Kreuz, weil es schon vor 2000 Jahren geschehen ist und uns im Neuen Testament bezeugt und berichtet wurde. Ob dem Psalmisten allerdings dieser gnädige Plan Gottes bewusst war, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Psalmist vom selben Geist, vom Heiligen Geist inspiriert war, als er diese Worte aufschrieb. Und zwar in demselben Geist wie die Schreiber des Neuen Testaments und wie Gott. Und dieser Heilige Geist Gottes zeigt immer wieder Gottes Gnade auf, die letztlich im Gottessohn Jesus Christus offenbar und deutlich wurde. Und auch in der Gesetzeslesung, in zum Beispiel 2. Mose Kapitel 20 ab Vers 5, wird die Gnade Gottes sehr deutlich gegenüber seinem Zorn. Gott selbst sagt an dieser Stelle, dass er bis ins dritte und vierte Glied zornig ist und straft, aber dem gegenüber an Tausenden seine Gnade erweist. Der Psalmist kannte gewiss diese Schriftstelle und ihm war die Barmherzigkeit Gottes soweit schon bewusst. Und deshalb lobt er sie ja auch in diesen und in vielen anderen Psalmen. Außerdem war König David, der von Gott erwählte und berufene König ganz Israels. Aber deswegen war er nicht gleich perfekt, nicht ohne Sünde. Erinnern wir uns nur an seinen Ehebruch mit Bathseba und den Tod an ihrem Mann Uria. Er wurde von seinem Ehebruch mit Bathseba, er versuchte seinen Ehebruch mit Bathseba zu verheimlichen und kam dadurch nur noch mehr in andere Sünden hinein, handelte weiterhin falsch, versuchte dies aber zu vertuschen und tat so, als sei nichts geschehen. Doch Gott sah auch diese Sünde und sein sündiges Handeln missfiel ihm. Da sandte er seinem Propheten Nathan, um David auf seine Sünden hinzuweisen. Und Nathan kam zu David und deckte sie auf. Und daraufhin wurde sich David seines falschen Handelns bewusst und seine große Schuld, die er vor Gott hatte. Und weil er Buße tat, war ihm Gott gnädig. Wie groß war nun diese Sünde Davids, Ehebruch und Mord und noch viele andere, aber wie viel größer war das Erbarmen Gottes? Und wie verständlich, dass David dieses Erbarmen immer wieder im höchsten Tönen des Lobpreises zu Gott in den Psalmen gerühmt und aufgeschrieben hat. Gottes Gnade wurde aber schon seit Beginn der Schöpfung deutlich. In allem zeigt sich seine Gnade. Ja, selbst in seinem Namen. In Jesus Christus, seinem Sohn, ist uns freilich seine Gnade voll und ganz erschienen. Und durch das Neue Testament wissen wir, nur wer an Jesus Christus glaubt, wird auch seinen vollen Trost und die vollkommene Vergebung und vollkommene Errettung Gottes erfahren. Wer das nicht tut, bleibt unter dem gerechten Zorn Gottes. Wir dürfen Gott im vollen Bewusstsein seiner Gnade in Christus loben. Wir dürfen von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, weil er unsere Seele erlöst hat, Gott loben. Auf vielseitige Weise konnten wir bis jetzt lesen und hören, wie gnädig also Gott dem Menschen gegenüber ist und sich verhält und wie er dabei auf unsere Sünde reagiert. Vielleicht stellt sich jetzt jemand von euch wieder die Frage, wie kann ich und wie soll ich nun auf diese Gnadenerweise Gottes reagieren? Aber erinnern wir uns an den Anfang der Predigt. Diese Frage ist bereits erklärt. Und zwar, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe Gott von Herzen und mit vollem Bewusstsein. Und zwar jeden Tag. Wir dürfen hier feiern und fröhlich sein und uns frei und offen treffen zum Gottesdienst. Dabei versorgt uns Gott mit allem Nötigen immer wieder. Und wir dürfen vieles genießen und fröhlich und glücklich sein darüber. Und vor allem können wir Gemeinschaft halten als Kinder Gottes. Denn bei ihm bekommen wir die Vergebung unserer Sünde in Jesus Christus. Lasst uns darum heute ganz bewusst im Gebet und mit allem anderen Gott danken. Lebt dankbar. Und wenn ihr selbst nicht die rechten Worte findet, dann nehmt die Psalmen, betet sie, singt sie, nutzt sie zu allem. Denn wie oft vergessen wir Gottes Gnade? Wie oft vergessen wir, was wir von Gott tagtäglich bekommen? Wie oft trinken wir Wein nur des Weines Willens? Danken hat mit Denken zu tun. Wir sollen der Taten Gottes gedenken. Darum sind die Psalmen so wichtig. Darum ist die ganze Bibel so wichtig. Darum sind Gemeinschaft und Gebet so wichtig. Durch diese Dinge hilft uns Gott zum rechten Denken und zum Danken. Und durch unserem Lob ihm die Ehre zu geben. Lobe Gott darum von ganzem Herzen und wisse warum. Amen. Nun lasst uns noch das Lied auch zur Antwort auf die Predigt singen. Und zwar die Nummer 232. Ich singe dir mit Herz und Mund.